Face to Face, dein Podcast für mehr Leichtigkeit im Leben. Wir nehmen dich mit auf eine Reise, echte Geschichten aus unserer Praxis. Herzlich willkommen zum heutigen Podcast. Ich freue mich sehr, dass wir da sind. Mein Name ist Laura Messina. Ich bin individualpsychologische Beraterin und Coach für berufliche Neuorientierung und Berufung.
Ich bin Isabel Sproll, eure individualpsychologische Beraterin, und ich biete Paar-, Single- und Veränderungsberatungen an.
Mein Name ist Janet Papadopoulos. Ich bin auch individualpsychologische Beraterin, Schwerpunkt Familie.
Es geht um ein Thema, das alle Eltern dürften brennend interessieren. Und zwar geht es um das Thema Geschwisterstreit. Janet, du hast uns heute das Thema mitgebracht.
Genau, wir haben heute das Thema Geschwisterstreit und meine Frage an euch. Laura, Isabel, habt ihr auch Geschwister? Und wenn ja, in welcher Position denn?
Ja, ich habe zwei Brüder. Einer, der 2 Jahre älter ist und einer, der 7 Jahre jünger ist. Ich bin also das mittlere Kind und die einzige Tochter.
Danke vielmals, Isabel.
Und ich habe einen älteren Bruder. Er ist 3 Jahre älter und ich bin somit die Jüngste. Also das Nesthäkchen, kann man so sagen.
Da geht es mir genau gleich. Ich habe auch einen älteren Bruder. Der ist zwar nur 1,5 Jahre älter, aber ich bin auch die Jüngste. Ja, ich wollte das jetzt einfach noch schnell wissen, wie wir da unterwegs sind. Aber ich tue euch doch mal den Fall schildern. Und zwar geht es um eine Mama, die hat 3 Kinder. Die älteste Tochter ist 7, die mittlere ist 5 und der Bub ist 3. Jetzt das mittlere Kind eckt immer so ein bisschen an, hat viel Konflikt und ist auch sonst ein bisschen auffällig unterwegs. Und Mama ist darum in die Beratung zu mir gekommen, weil sie findet, hey, ja, ich weiss wie nicht mehr weiter, was soll ich jetzt machen? Ich komme mit meiner Erziehungsmethode keinen Schritt vorwärts und es ist schwierig für die Mami, weil die Kinder untereinander sehr viel Streit haben.
Ja, ich denke, das kommt vielen Eltern oder wahrscheinlich allen Eltern bekannt vor. Jetzt, was würdest du sagen, was ist so der Sinn und Zweck von einem Streit?
Wenn es streitet, geht es auch mal darum, so zu merken, hey, ich bin eine eigene Persönlichkeit mit einem eigenen Willen. Ich kann auch mal links gehen und mein Bruder will rechts. Ich kann auch mal um ein Spielzeug streiten und sagen, nein, das passt mir nicht. Also es geht wirklich darum, auch um den Selbstwert auch irgendwo zu stärken und zu merken, hey, ich bin da jemand, ich muss mir nicht alles gefallen lassen. Und das macht ja auch fürs spätere Leben viel aus, dass man kann sagen, hey, nein, alles dulde ich jetzt einfach nicht, oder man darf mich jetzt nicht einfach hauen oder schlagen. Also es ist eigentlich eine gute Lebensschule. Nur sieht man das manchmal nicht so als Eltern, was einfach auch positiv dahinter steckt.
Ja, wenn du das so sagst und ich an meine eigene Kindheit zurückdenke, ich muss ganz ehrlich sagen, mein Bruder und ich, wir haben wirklich viel gestritten. Aber ich habe keinerlei schlechte Erinnerungen an das Grundrauschen, sage ich jetzt mal, vom Streit. Natürlich hat es Situationen gegeben, die mich persönlich sehr getroffen haben, aber ich sage jetzt mal, das Grundrauschen, sich miteinander auseinandersetzen, wenn ich jetzt so rückblickend schaue, ist das für mich eigentlich mehr so, wir haben uns füreinander interessiert. Wir sind einander wichtig gewesen und ja, wir haben uns einfach miteinander beschäftigt.
Ich kann mich da auch anschliessen. Ich habe eben 2 Jahre älterer Brüder und wir haben, ich habe das Gefühl, wir haben so viel gestritten. Aber auf der anderen Seite habe ich auch nicht so, es ist nicht eine negative Erinnerung an das. Und das war auch noch speziell gewesen, weil nachher ausserhalb von daheim, also auf dem Schulhausplatz, ist er dann für mich eingestanden. Oder? Das ist dann meine Schwester, die darf nur ich schlagen. So in diesem Stil.
Genau. Aber ich kenne es genau gleich. Also, meine Mama hat schon gefunden und ich mag mich wirklich auch erinnern, dass man so am Frühstückstisch, da bin ich aber schon, also bin ich schon in der Pubertät gewesen, dort haben wir extrem Lampen gehabt, meine Brüder, und ich, das hat gar nicht funktioniert. Also wenn ich am Morgen essen war und er ist nur um die Ecke gekommen, hat es schon geräbelt. Also meine Mama hat uns wirklich auseinanderbeindeln, dass wir uns am Morgen früh nicht über den Weg gelaufen sind. Aber auch habe ich es immer schön gefunden, zu sagen, zum Wissen, ich habe den älteren Bruder, der geht auch in der Schule raus. Und wenn irgendetwas ist, würde er mich immer verteidigen und unterstützen. Also es ist schon so, dass ja, und eben, ich habe auch mal so ein bisschen geschaut, hey, was sagt Kinderschutz Schweiz jetzt zu dem Geschwisterstreit. Und die finden ja, hey, alle 10 Minuten gibt es da einen Krach. unter den 2- bis 4-jährigen Kindern. Und dann haben wir uns auch so überlegt, ja, was heisst denn Krach? Gell? Wenn ist denn ein Krach? Was ist jetzt ein Krach? Ist das schon handgreiflich mit Beissen und Knüblen? Oder was ist denn das? Also ich glaube, da sind die Eltern auch sehr verschieden. Nicht jeder empfindet einen Streit gerade als einen Streit.
Ja, was würdest du denn sagen, ab wenn, wenn das so normal ist? Oder? Das haben wir ja jetzt alle erlebt, das ist normal. Ab wann müssen wir sich denn als Eltern Sorgen machen oder intervenieren?
Also wenn jetzt der Alfred Adler los ist, dann findet er so möglichst gar nicht eingreifen beim Streit, weil unser Zutun kann es wirklich auch verschlimmern. Gibt es aus der Zweiecksbeziehung, Dreiecksbeziehung. Und es geht ja eigentlich auch um das, sie buhlen, um unsere Liebe von den Eltern, um die Zuneigung, um die Wertschätzung. Sie sind gut im Beobachten, die kleinen Kinder, aber schlecht im Interpretieren. Das bedeutet also, wenn jetzt die kleine Tochter sieht, dass der ältere Bruder mehr Aufmerksamkeit hat, dann hat sie gerade das Gefühl, der ist sicher geliebter. Also das ist wie so ein Punkt, der natürlich mitspielt. Aber bei mir persönlich muss ich jetzt sagen, ich habe das jetzt wie nicht können, einfach lassen. Ich habe jetzt gefunden, es wird mir, also die gehen wie zu fest aufeinander los. Meine Kleine hat dann wirklich fest können, meinen Sohn auch kratzen. Sie haben wirklich festgekrabbelt, sogar so, dass die Lehrerin schon gefunden hat, wieso hat ihr Sohn so weisse Striemen an den Armen, weißt du, auf den Narben. Darum, ich habe dann eingeschritten, wenn ich gefunden habe, jetzt wird es mir too much von der Handgreiflichkeit. Mhm. Das, und dann einfach mal auseinandernehmen. So. Ich glaube, das ist ein bisschen Empfindungssache. Aber grundsätzlich finde ich jetzt persönlich schon, kann man sagen, hey, wenn ihr merkt, es wird sehr fest handgreiflich, dann dürfen ihr gerne einschreiten.
Was hast du das Gefühl so für Ursachen? Ich hätte jetzt irgendwie gesehen vom Büchhaus an, warum dass es Streit gibt zwischen den Geschwistern. Hätte ich jetzt gedacht an, etwas ist unfair oder der darf etwas mehr als ich. Oder ja, eben mehr Aufmerksamkeit oder bekommt vielleicht auch mehr Lob und Anerkennung für etwas, was motivierend auf einer Seite kann wirken kann, aber auf der anderen Seite vielleicht auch entmütigend, oder? Was gibt es sonst noch so für Ursachen?
Also eigentlich hast du schon so viel gesagt, Isabel. Du hast das super gut aufgezählt. Also es hat wirklich viel damit zu tun, dass man halt sagt, hey, ja, gerade wenn es zwei gleichgeschlechtliche Kinder sind. Angenommen, du hast zwei Buben, die sehr eng aufeinander oben sind, dann konkurrenziert die sehr stark. Und wenn jetzt das erste Kind so das brave Kind ist, wie die Position angenommen hat und sagt, hey, ja, ich bin einfach so, ich bin das brave, immer so ein bisschen das machen, was die Eltern sagen, dann wird das zweite Kind schnell mal eine andere Position einnehmen, weil es findet, hey, nein, das ist ja schon besetzt, das ist nicht mehr lässig, ich muss etwas anderes machen und dann wird es ja, vielleicht ein bisschen das frechere Kind sein. Also das ist wie so eine normale Entwicklung dort drin, sich das einfach so ergibt.
Verstehe ich, das ist in dem Fall richtig. Wir sind ja jetzt 3 Frauen mit je älteren Brüdern. Das heisst, wir haben weniger das, ja, das Konkurrenzzeichen in dem Sinn. Darum haben wir vielleicht auch alle 3 gesehen, wir haben zwar viel gestritten, aber irgendwie haben wir nicht so eine schlechte Erinnerung an die Kindheit in dem Sinn, mit den Geschwistern.
Ja, wir haben nicht das gleiche Geschlecht vorne dran, das macht sicher etwas aus. Aber ich glaube, Laura, du kennst dich da auch noch gut aus mit diesen, du sagst dem ein bisschen anders, ich sage deine Rollen, wie nennst du das genau?
Ich sage dem Nische. Also jedes Kind sucht sich eine Nische aus. Und das hat ja auch damit zu tun, dass jedes Kind seine eigene Identität bildet. Und wenn die eine Nische besetzt ist, dann muss man eine andere Nische suchen. Und so eine Nische, eben, wie du das vorher auch gesagt hast, kann zum Beispiel sein, wenn das eine Kind besonders gut in der Schule ist, dann ist das andere vielleicht besonders gut im Sport. Oder was man auch viel sieht, ist, wenn das eine Kind ein Sonnenschein ist, dann ist das andere Kind vielleicht eher Sorgenkind. Und das Ziel ist immer, eben möglichst gesehen zu werden, auf eine ganz eigene Art.
Mhm, genau. Super zusammengefasst. Nein, sehr gut erklärt. Und das ist wirklich so, oder? Also, ja, das, ich meine, bei uns ist das ja auch so. Wir wollen ja auch nicht genau gleich sein wie der andere. Weil dann wirst du ja nicht mehr sehen. Also wenn wir alle genau 3 gleich wären, dann wäre es schwierig. Dann wäre der Podcast auch ein bisschen langweilig, wenn wir genau gleich würden denken. Also eigentlich cool sind wir ein bisschen verschieden, oder? Und das macht es ja wie aus. Also wenn die Kinder so verschieden sind, sie wollen die Eigenständigkeit leben. Aber du hast vorhin mal noch gefragt, Isabel, und ich bin, glaube ich, ein bisschen abgeschweift. Was hast du gesagt? Fragen gehabt, wie es was es noch ausmacht, oder dass sie so streiten? Oder was hast du vorher mal wissen?
Ja, einfach die Ursachen, was es sonst noch für Gründe gibt. Oder? Es ist anscheinend eine Strategie, um mehr Aufmerksamkeit zu bekommen oder so. Oder gibt es noch andere Strategien?
Also einerseits das, es ist, aber der Grund ist wirklich viel einfach Eifersucht und Neid. Also man ist neidisch auf den anderen. Der hat etwas mehr oder hat eben mehr Aufmerksamkeit. Am Schluss geht es immer um die Liebe der Eltern, so das Mass irgendwie zu haben. Aber natürlich ist es auch so, gell, du kannst dir ja dein Geschwister nicht aussuchen. Also du wachst irgendwo auf und hast, ja, du bist einfach da drin geboren und deine Kollegen suchst du raus und deine Freunde, aber das Geschwister ist einfach da. Und das halt auf einem engen Raum, wo du viel miteinander zusammen bist, gibt es halt einfach auch darum Konflikt. Weil du einfach findest, ja nein, jetzt muss ich schon wieder mit dem. Das ist eigentlich nicht so mein Fan. So. Später auch dann schon oft, eben wenn wir erwachsen sind, finden wir es eigentlich recht cool.
Ja, jetzt haben wir vorher gesagt, jedes Kind möchte möglichst einen Wiedererkennungswert haben, möglichst individuell sein. Und gleich, wenn wir jetzt so ein bisschen die Gruppen anschauen, sagen wir mal die Ältesten, die Zweitgeborenen, die Drittgeborenen und die Jüngsten, kann man so sagen, dass jetzt aus diesen Reihenfolgen sozusagen immer so ein bisschen gleiche Merkmale sind. Was kannst du da dazu sagen, Jeanette?
Also bei den Ältesten oder Erstgeborenen kann man sagen, sie sind oft so traditionell pflichtbewusst, eher so ein bisschen ängstlicher unterwegs, vorsichtiger. Aber ergibt sich auch ein bisschen aus dem heraus, dass die Eltern ja beim ersten Kind auch ein bisschen anders sind, als wenn sie das zweite oder das dritte haben. Also ich war ja auch als Mama vorsichtiger gewesen und das überstülpst du ja dann auch ein bisschen am Kind. Also bist schnell mal, hast du so ein bisschen Hilfe, oder? Sie haben gerne die Traditionen. Also das ist jetzt auch bei mir daheim. Mein Sohn findet es schwierig, wenn die Weihnachten plötzlich anders abläuft wie alle anderen Jahre. Das ist keine Weihnacht mehr für ihn. Oder dass Silvester anders ist. So, das haben sie mega gerne. So, das, immer wieder so ein bisschen das Gleiche. Und die Jüngsten können halt so die Nesthäkchen sein, die halt so ein bisschen das Verwöhnte haben. Und da sind sie auch eher mal ein bisschen manipulierender unterwegs. Sie haben oft sehr viel Charme. Können sich das aber auch so ein bisschen erkaufen. Wissen sie ein bisschen, wie muss ich jetzt mit den Leuten, damit die auch das überkommen, was ich will. Und die Mittleren sind oft wirklich super im Vermitteln. Also weil sie wirklich sagen, hey, ja, ich schaue, ein bisschen, dass alles ein bisschen in der Balance bleibt. Und oft auch die sozial extrem stark sind, die Mittleren. Jetzt bei dem Fall, den ich mitgebracht habe, ist es wirklich ein bisschen anders. Oder wirkt es jetzt gerade ein bisschen anders auf den Moment, weil man ja sagt, hey, das Erstgeborene ist so das Angepasste, das brave Luthomami und das Mittlere ist so das Rebellierende. Aber dort haben wir jetzt zwei Mädchen und dann kommt ein Bub. Und der hat jetzt nochmal eine andere Position. Auch jetzt in dieser Familie hat er eine Sonderstellung, weil er vielleicht mehr der Prinz ist. Und das mittlere Mädchen oder mittlere Kind, das zweite Mädchen, hat wirklich so ein bisschen das Gefühl, ich bin nur dann geliebt, wenn ich einfach sehr laut bin und auf die Geschwister die losgehe, weil dann komme ich von der Mama und vom Papa die Aufmerksamkeit über, wo du mal so ein bisschen gefragt hast, gell, nach Aufmerksamkeit. Und es hat auch wieder mit der Minderwertigkeit zu tun. Also das Kind fühlt sich einfach nicht mehr, ja, es fühlt sich nicht gut so, oder? Also fühlst dich nicht zugehörig in dieser Familie, gehst wie raus. Wir haben es in der Ausbildung so wie einen Kuchen gehabt. Oder wie eine Pizza, einen Familienkuchen. Und wenn ich aus dem Kuchen rausgehe, fühle ich mich nicht mehr zugehörig. Also mache ich etwas, dass ich wieder reinkomme. Und die Kinder haben dann manchmal die falsche Vorstellung, wie komme ich wieder rein? Ah, ich komme wieder rein, indem ich halt eben rebelliere. Dann komme ich die Aufmerksamkeit über.
Das heisst, das Verhalten der Kinder ist eigentlich eine Strategie, um den eigenen Platz eigentlich in der Familie wiederzufinden, wenn ich das so kehre, oder?
Ja, oft halt die falsche Vorstellung, ja, wie der Platz ist. Also die Vorstellung, ja, mein Platz ist nur, kann nur so sein, dass ich eben rebelliere. Wie nicht zu merken, ich hätte auch den Platz, wenn ich auch eine andere Rolle nehme, oder? Aber die sind ja schon vergeben, also nehme ich die rebellierende Rolle. Und nur dann fühle ich mich da zugehörig.
Und eben mit diesen Rollen erklärt sich euch, sie wundert man sich ja, wenn man so sieht, aha, die drei Kinder aus der gleichen Familie und die sind so unterschiedlich, oder? Wenn man das Gefühl hat, ja, ist ja die gleiche Erziehung und trotzdem sind die so unterschiedlich und das erklärt wahrscheinlich sehr schön, wie Laura vorgesehen hat mit den Nischen. Und ich glaube, da gibt es noch eine interessante Studie dazu, wo man unterschiedliche Familien untersucht hat und gesehen hat, dass eigentlich die Erstgeborenen aus diesen unterschiedlichen Familien mehr Ähnlichkeiten miteinander haben, wo eben die Kinder aus der gleichen Familie. Das finde ich auch mega spannend, dass man sieht, die Positionen haben eigentlich unabhängig von der Familie eigentlich auch einen grossen Einfluss auf Persönlichkeit oder Entwicklung des Kindes.
Ja, sehr viel. Also, das ist wirklich gut gute Studie, hat ja auch schon der Alfred Adler wirklich so ein bisschen festgestellt, hey, dass das so ist. Es wirkt recht komisch, oder? Eigentlich hast du doch das Gefühl, die gleichen Geschwister, die müssten doch ähnlicher sein. Aber es ist wirklich so. Was es kann verändern, ist dann eben nachher, kommt es sehr darauf ab, wie ist jetzt auch das Familienklima? Also was für Werte werden da die Heime gelebt? Wenn es natürlich sehr stark auch geht um Leistung oder der Sport mega das Thema ist, kann sich das wieder verändern? Kann der Konkurrenzkampf auch noch mal stärker sein? Oder eben die gleichgeschlechtlichen hintereinander? Hast du natürlich wie ein Vorbild, wo du noch mal mehr konkurrenzierst, wie ich jetzt mit meinem Bruder oder du auch, Laura? Oder sogar auch bei dir, Isabel, gell? Du bist auch Bub-Mädchen,
ja,
oder?
Ja, genau.
Das ist schon nochmal anders. Und Altersunterschied macht auch noch etwas aus. Also ob du jetzt 2 Jahre auseinander bist oder 10 Jahre. Bei 10 Jahren ist es schon wieder so, dass du eigentlich fast wieder ein Einzelkind oder ein Erstgeborenes bist, wenn du so viel Abstand hast. Also hat dann schon nochmal so ein bisschen Einflussfaktoren.
Jetzt haben wir sehr viel über die Ursachen geredet von diesen Streit. Was hast du der Mütter jetzt empfohlen mit dem Kind, das da so quer schlägt? Oder an was hast du mit ihr geschafft? Das heisst, du arbeitest mit der Mutter oder auch mit dem Kind in so Fällen?
In der Regel also du schaust ja immer das ganze Familiensystem an, das schon, aber ich arbeite meistens mit den Eltern, weil man wie so sagt, wenn die Eltern anders können aufs Kind zugehen können, kann das Kind anders reagieren. Ich habe eigentlich so ein bisschen geschaut oder zuerst mal aufgezeigt, hey, wo ist denn das Kind jetzt vielleicht eben rausgefallen, warum fühlt es sich nicht mehr so zugehörig, eben mit dem Kuchen. Warum sitzt irgendwo neben dem Tortenstück und nicht mehr drin rein. Das haben wir angeschaut, auch erklärt, dass es normal ist, dass Kinder streiten. Dann schaust du auch immer so ein bisschen, was macht es mit der Mama, wenn die Kinder streiten? Oder mit dem Papa? Oft ist es ja auch das, wenn die Kinder merken, hey, oder besser gesagt, Eltern merken, oh, ich vertrage das nicht, weil Streit ist gerade etwas Negatives, also das Harmoniegefühl, das sehr stark kann sein bei den Eltern. Also man schaut immer dort ein bisschen her. Und dann geht es eigentlich so ein bisschen um, ja, wie reagierst du jetzt in der Situation und wie kannst du vorbeugend arbeiten. Das sind wie so 2 Möglichkeiten, die man nachher machen kann. Der Adler hat ja noch ein gutes Zitat dazu. Und zwar sagt der Alfred Adler, bevor ein Kind Schwierigkeiten macht, hat es welche.
Das heisst, ein Kind ist nur schwierig, wenn es sich nicht mehr gut fühlt oder irgendwo nicht im Reinen, also ja, sich nicht gut fühlt, nicht im Reinen ist mit sich.
Ja, kannst du so ein bisschen sagen, ich sage halt immer, aber das bin jetzt einfach ich sage immer so, wenn du in der Balance bist, weißt du,
ja,
und genau. Du in diesem Gleichgewicht ja. Bist, irgendwo daraus rausgefallen bist, darum kannst du dem Kind einmal sagen, hey, ja, wenn sich, ich sage immer, wenn sich auffällig verhält, dann kannst du wie sagen, okay, da stimmt etwas nicht mehr. Das ist jetzt wieder so negativ belastet, gell? Aber mehr, da ist vielleicht etwas eben aus der Balance gefallen, da kann man mal herschauen. Wie könnte man jetzt auch das Kind unterstützen, dass es sich wieder wohler fühlt, also in seiner Haut und weniger muss das Schwierige zeigen.
Machst du die Erfahrung, dass die Eltern einfach die Kinder können fragen können? Je nach Alter ist es wahrscheinlich noch schwierig, dass die Kinder ihre Bedürfnisse können äußern, warum das jetzt da zappelig oder der andere eins draufhauen. Oder machst du die Erfahrung im Gegenteil, dass man vielleicht dem Kind wie zu wenig zutraut und zu wenig nachfragt?
Ich glaube, es gibt wie beides. Es gibt viele, weißt, die sagen, hey, ich frage alles meine Kinder. Und dann wird es auch schwierig, weil sie noch nicht alles mitteilen können. Es kann aber auch das andere Extrem sein. Ich weiss gar nicht, wie das bei dir ist jetzt, Laura. Du hast auch 2 Kinder zu Hause. Wenn du jetzt so die Bedürfnisse anschaust, wie machst es du?
Ja, das ist eine Frage, die mich immer beschäftigt. Also bei uns ist es so, dass ich wie haben dürfen lernen, dass beide Kinder wirklich unterschiedliche Bedürfnisse haben. Ich habe wie... Als ich Mutter geworden bin, habe ich nie gedacht, ich muss zu beiden Kindern ganz genau gleich sein, weil sie haben ganz sicher die gleichen Bedürfnisse. Und ich habe dann dürfen merken, nein, das stimmt nicht. Also es sind 2 ganz andere Persönlichkeiten. Und zum Beispiel der Kleine, der hat auch gerne Nähe und der Gross gar nicht. Also der, er hat schon gerne Nähe, aber dann langt es, wenn ich ihn kurz anlange oder über den Kopf streichle und dann geht er schon wieder weg. Und ich denke... Also es sind wie 2 Sachen. Das eine ist, wenn ich jetzt merke, das eine Kind fängt extrem an zu täubeln oder sich auffällig verhalten, dann ist das für mich schon ein Indiz, dass es seinen Platz gerade nicht gespürt bei mir. Also wenn es jetzt mir gegenüber ist. Und dann tue ich jetzt auch gemäss Lehrbuch, also das klingt mir auch nicht immer, muss ich ganz klar sagen, und ich will da absoluten Druck rausnehmen. Aber dann versuche ich wirklich in der Situation in dem Sinne nicht dem Kind nachzukommen, also wenn es täubelt. Sonst würde ich dem Kind wie sagen, du machst das richtig, mach weiterhin so, dann kommst du das über, was du willst. Aber ich weiss dann ganz genau, ich muss Beziehung intensivieren. Das heisst, ich schaue dann, dass ich zu einem späteren Zeitpunkt wieder mehr mit dem Kind mache, dass es seinen Platz wieder spürt bei mir.
Mega schön.
Ja.
Du hast vorhin etwas gesagt mit dem Gleichen. Gleichbehandeln, ja. Gell?
Gleichbehandeln, genau. Da gibt es auch noch so ein gutes Beispiel. Und zwar in dem Beispiel geht es darum, dass eine Mutter eine Orange hat, also eine einzige Orange, und jetzt streiten die beiden Kinder um die Orange. Beide wollen die Orange haben, es hat aber nur eine. Und der erste Impuls von der Mutter ist, die Orange einfach abeinanderzuschneiden und sagen, jedes Kind kommt eine Hälfte über. Und stattdessen schaut sie aber zuerst einmal, was sind denn die Bedürfnisse? Und sie findet dann heraus, dass das eine Kind gerne einen Kuchen backen will. Das heisst, das eine Kind braucht die Orange bzw. die Schale, um den Kuchen zu backen, und das andere Kind will einfach einen Orangensaft machen. Also es braucht einen Saft. Und das, das ist für mich auch sehr einleuchtend, das Beispiel, dass ich wie verstanden habe, es geht nicht darum, mit beiden genau gleich umzugehen, sondern wirklich zu schauen, was ist das Bedürfnis.
Ja, mega gutes Beispiel finde ich jetzt auch. Und ist ja das, was du vorher so ein bisschen gefragt hast, gell, Isabel, mit diesen Bedürfnissen. Eben, also, ich denke, in einem geschwisterten Streit, wenn es ja dann so heiß zu und her geht, dann ist es nicht sinnvoll, meistens noch drin hineinzugehen und wollen etwas rauszufinden. Dann sind sie in den Emotionen, in der Wut rein, dann kommst du eh nicht mehr an die Kinder her. Dann sind sie ihrem eigenen Film. So. Aber man kann natürlich später mit ihnen reden. Und der Alfred Adler sagt ja auch so schön, es gibt ja auch so, dass jetzt gerade wenn es so ein bisschen darum geht, was wollen sie eigentlich, wenn es Aufmerksamkeit oder um was geht es eigentlich, kann man manchmal wie auch eine Frage stellen und sagen, hey ja, kann es sein, dass du jetzt gerade das Gefühl hast, dass ich deinen Bruder lieber habe? Und dann kann es einfach ein Erkennungszeichen sein. Manchmal können sie es wirklich sagen und manchmal ist es einfach irgendein Zeichen, wo du merkst, das ist, macht das Kind etwas, dass du wie merkst, ah ja, es ist genau das eigentlich, was ich jetzt getüpft habe. Also, dass du manchmal auch herausfindest, was ist denn jetzt, wieso streitet es denn jetzt, oder? Das kann man manchmal auch so ein bisschen herausfiltern.
Ja, das finde ich auf jeden Fall einen guten Ansatz. Genau, je nach Alter dann, wenn sie sich auch artikulieren können.
Genau. Ja, vielleicht noch, das haben wir jetzt gar nicht erwähnt, aber weißt du, die kleinen Kinder, warum streiten eigentlich so 1- bis 3-Jährige? Ich meine, dort hast du nur schon Sachen von der Hirnentwicklung, die einfach schwierig sind. Ich meine, sie sind sprachlich noch nicht so versiert. Sie können ja nicht miteinander reden und sagen, hey, ich will im Fadim blauen Teddybär, weil der ist auch schön, sondern ich reiss dann halt der Laura den Teddybär aus der Hand und sie schreit dann auf. Also es geht wie nicht anders, oder? Du kannst noch nicht reden und sagen, ich hätte jetzt gerne den und so. Und dann haben sie natürlich die ganze Sache mit Impulskontrolle, also zu regulieren, an meine Wut muss ich jetzt büscheln und ich kann jetzt da nicht einfach reinschlagen, das können sie nicht. Und mit der frustrierenden Situation umgehen, ist auch noch schwierig, weil sie einfach das auch noch nicht so können. Also das spielt halt einfach auch die Entwicklung noch mit, oder? Dass jetzt gerade die sehr jungen Kinder von der Hirnentwicklung noch Sachen mitbringen, die es nochmal erschweren. Dass halt einfach nochmal handgreiflicher wird.
Was könntest du in dem Fall generell den Eltern empfehlen, wenn sie merken, oh, mein Kind hat irgendwie den Platz verloren oder die Zugehörigkeit verloren? Wie kann man als Eltern reagieren? Hast du uns da ein paar Tipps, wie man das im Alltag gerade ausprobieren könnte?
Also Laura hat vorhin schon etwas Unschönes dazu gesagt, so ein bisschen, eben wie so ein bisschen zu merken, hey ja, was ist denn eigentlich, was das Kind jetzt braucht? Und oft ist es ja schon das, es geht so ein bisschen um das. Eben die, ich sage es jetzt halt schon nochmal mit dieser Liebe, so das geliebt werden von zuhause, den Platz zu finden. Und unterstützend ist oft wirklich die Zeit, die man mit dem Kind verbringt. Also wie so zu schauen, wann habe ich eine Oase, die ich mit dem Kind allein verbringen kann. Gerade wenn du mehrere Kinder hast, mal das Kind rauszunehmen und zu sagen, hey, wenn es nur eine halbe Stunde ist. Aber dort können eine wertvolle Zeit zu verbringen. Und vielleicht ist das nicht das, was ich als wertvoll erachte. Also ich werde vielleicht mit dem Kind ein Büchlein anschauen und sage, jetzt habe ich eine halbe Stunde gemacht, super, abhaken. Und das Kind findet, nein, eigentlich wäre jetzt für mich Lego spielen, das wäre meine Zeit, die mir so der Liebesdank wieder füllt, oder? Und dort so ein bisschen zu spüren, was will denn eigentlich das Kind? Was hilft denn wirklich? Das ist jetzt einfach eins von denen. Das andere ist auch, dass man schaut, das Verhalten, das herausfordernde Verhalten, die Aufmerksamkeit auf eine negative Art zu holen, halt nicht noch verstärken, indem du dort eben die viele Aufmerksamkeit gibst. Also, dass halt dann nicht noch dort drin gehst. Oder auch der Streit nicht ein mega Dings gehst, draus machen, so sagen, oh ja, Hilfe, und oder tadeln, sondern einfach mal auseinandernehmen. desto mehr halt du Aufmerksamkeit gibst an einem negativen Verhalten, desto eher kann sich es verstärken.
Mhm. Was ich jetzt auch noch wichtig finde zum Sagen, oder zumindest mache ich das, ich finde, es ist auch wichtig, dass man den Kindern etwas zumutet. Also zumuten ist eben auch eine Form von Ermutigen. Mhm. Und einfach wirklich sagen, ich glaube daran, dass Kinder auch vieles selber können regeln. Mhm. Und nicht gerade eben sofort wollen handeln, sondern auch die Chance geben, aus einer schwierigen Situation etwas zu lernen und dadurch dann auch stärker zu werden.
Also meinst du jetzt auch beim Streit nicht gerade reinpreschen? So?
Ja, genau.
Das stimmt, genau. Das ist super.
Ja.
Weil oft ist es schon so, dass wir einfach etwas hören, es schreit jetzt und oft das Kleinere vielleicht, weißt, wo eh schon denkst, hui, der kommt drunter. Dann schreit das noch so stark und dann gehst du mal rein und dann kann es schon passieren, dass du einfach nur siehst, ah, jetzt hat der Größere am Kleineren eins gehauen, aber dass der Kleiner vor einer halben Stunde lang den Pissakt hat, auf eine Art, die du nicht mitbekommen hast, das weisst du wie nicht. Also ich sage den Eltern immer, ihr müsst wie die Schweiz sein, neutral. Also, es wird keine Partei ergreifen. Das ist eine Variante. Aber ja, vielleicht, was ich noch sagen kann, ist eben, du kannst in der Situation etwas machen, du kannst eben einfach die Kinder auseinandernehmen und manchmal musst du sie halt wirklich räumlich trennen. Also meine zwei sind wie Magnet, ich weiß nicht, wie es du hast, aber wenn meine so ganz schlimm gestritten haben, hast du sie, wenn sie auseinandergenommen hast, sind sie gerade wieder aufeinander. Also hast du schnell müssen mal schauen, dass sie wirklich auseinandergehen. Und es gibt aber auch ganz viele Sachen, die du kannst vorbeugend machen. Also dass man mit den Kindern auch die Streitkultur anschaut, dass wir es vorleben, wie streiten wir Erwachsene miteinander. Also hat immer der, der lauter ist und mehr bägt, gewinnt der am Schluss? Oder haben wir da eine gute Streitkultur? Oder? Und wir haben sogar so ein Plätzchen gehabt, wo man hat wie dürfen streiten oder mal auch handgrifflich aber mit Regeln. Also es wird nicht irgendwie ins Gesicht gehauen oder es wird nicht gekribbelt. So geführt, oder? Dass man, manchmal geht es auch nur um das, gerade bei den Jungs, die sich ein bisschen kämpfen miteinander. Und wir dann als Mama und Papa schon finden Hilfe. Also wir Mamas, Papa haben da ein bisschen mehr, vertragen ein bisschen mehr. Und dann kann man das auch mal so geführt machen. Aber das ist ja dann oft nicht dann, wenn es wirklich Lampen gibt, sondern dass man wie so eine Arena, genau, Streitarena einrichtet. So kann man mit ihnen arbeiten. Oder wir haben sogar ihnen das vorgespielt und gesagt, hey, wann würdet ihr jetzt Stopp machen? Und dann haben sie dürfen sagen, ja, mit einem Stopptafel, jetzt ist gut, also, dass man das auch einführt. Wenn einer Stopp sagt, dann ist wirklich fertig. Auch so ein bisschen die Regeln miteinander bespricht.
Das klingt ja mega schön, ja, dass man das miteinander als Familie auch thematisiert. Oder wie wollen wir mit dem umgehen, mit diesen unterschiedlichen Schritten?
Natürlich eben wieder ab einem gewissen Alter, gell?
Ja, natürlich.
Zweijährige.
Ja, natürlich.
Ist das nochmal schwieriger.
Ja, und was ich auch noch wichtig finde, ist, dass man wirklich auch das Entschuldigung sagen vorleben tut. Also ja, es kann halt mal etwas passieren und dass man dann auch als Eltern sagt, es tut mir leid. Also ich mache das bei meinen Kindern, wenn ich mal so reagiere, dass ich finde, das ist jetzt auch nicht gerade fair gewesen, jetzt bin ich zu laut geworden, dann tue ich mich zuerst sammeln und dann nachher gehe ich an und sage, das tut mir leid. Und so könnte das Kind nachher auch lernen und auch sagen, es tut mir leid, wenn es mal muss sein.
Ja.
Es ist, wie du sagst, also schlussendlich, wir sind Vorbilder. Sie schauen ganz genau ab. Also wir können ihnen noch lange erzählen, wie es richtig wäre. Aber wenn die Eltern etwas anderes vorleben, dann müssen wir uns nicht wundern, wenn sie dann nachher genau das Gleiche machen.
Genau, ja, da gibt es ja auch ganz spannende Studien zu dem, oder? Was bleibt bei den Kindern hängen? Das, was man sieht oder das, was man macht? Dreimal können wir raten, oder? Die Kinder merken sofort, wenn man etwas sieht und nachher nicht das Gleiche macht. Also das ist schon so. Das Vorleben ist das A und das O.
Ja. Die sagt man ja so schön, oder? Wir sind ein Spiegel für Kinder. Also wir sehen es ganz genau.
Ja. Aber du hast vorhin auch gut gesagt, Laura, den Druck auch rausnehmen. Ja. Also ich meine, das ist so schwierig, oder? Dass halt dann mal, ich meine, wo meine Kinder noch klein waren, ja, wenn dann die Jünger einfach mega schreit, dann hast du wirklich das Gefühl, uiuiuiui, jetzt passiert weiss ich was Schlimmes. Und dass du halt dann vielleicht auch mal falsch reagierst und sagst, hey, jetzt habe ich es doch genau gesehen, dass du angefangen hast. Obwohl ich eigentlich immer sage, hey, neutral bleiben, das gehört halt einfach auch dazu. Eben, wir sind ja auch nur Menschen. Und wenn dann kannst du nachher her und sagen, hey, sorry, es tut mir eigentlich auch leid, ich habe da jetzt auch falsch reagiert, dann ist das viel wertvoller, wie es reden. Das ist wieder das, Isabel, ja. Oder? Das Vorleben bringt am Schluss viel mehr, so zu merken, hey, ja, wir sind einfach auch nur Menschen und jetzt sind wir halt mal auch explodiert.
Und das ist ja eigentlich die Realität und nicht das Bilderbuch.
Genau.
Das Lehrbuch.
Genau, nicht, also das finde ich auch unwichtig zu erwähnen. Also, ja, Eltern haben schon genug Druck Und das wäre völlig falsch, wenn man da müsste sagen, eben, man muss es genau so machen. Und es gibt Familien, wo es perfekt klingt. Ich würde behaupten, das gibt es nicht.
Nein. Ja, und weißt du, der Streit, ich meine, dann gibt es halt vielleicht Kinder, die jetzt einfach mehr streiten wie andere Kinder. Mhm. Und dann gibt es halt Familien, die das auch finden, das ist gar nicht so das Problem. Und andere, die schneller finden, ui nein. Das gehört ja wie auch dazu. Also, dass man wie auch kann sagen. Und ich glaube, ja, am Schluss. Also ich finde jetzt, gerade bei mir ist es so gewesen, dass ich meinen Brüder, eben, ich habe jetzt eine gute Beziehung zu meinem Brüder. Natürlich gibt es ja Leute, die sich da später völlig verstreiten, oder? Aber es gibt halt wie alles. Aber es gehört halt einfach schon dazu. Und vielleicht nochmal ganz wichtig zu sagen, der Platz ist wirklich zentral. Hey, wenn der Platz nicht, wenn es den Platz nicht findet oder die falsche Vorstellung haben, wie ist mein Platz, dann bringt es nicht viel, wenn der Streit, wenn du immer dort gehst, gehst reinschauen, und du musst wie weiter unten anfangen, oder? Das aufbauen.
Ja, das finde ich sehr wichtig. Und vor allem ist ja das nachher eine Grundlage auch für später. Also es ist so eine wichtige Zeit. Man sagt ja, in den ersten 5 bis 7 Jahren entwickelt sich die ganze Persönlichkeit. Und die bildet sich natürlich auch extrem aufgrund von der Geschwister, von der Familie.
Mhm. Ja, das ist stimmt. Ja, das Streitmuster, oder, von der Familie. Die Kinder schauen alles ab. Also nicht nur, sondern eben, wie tut man streiten. Und wenn man natürlich gut mit dem umgehen kann und das Streiten nachher auch miteinander bespricht, das ist natürlich extrem wertvoll für die Zukunft. Ja.
Also das ist ja etwas, was du in der Paarberatung wahnsinnig wieder hast, oder?
Mit dem Streiten. Ich gehe wirklich mit allen zurück und frage, wie seid ihr aufgewachsen, wie hat man bei euch gestritten? Und da sieht man ganz klar die 2 verschiedenen Herkünfte und unterschiedliche Art und Weise zu streiten. Und das ist einfach auch sehr prägend in den ersten, eben, sagst du, bis 7 formativen Jahren, wie wir das nennen in der Individualpsychologie. Genau.
Also ich habe das auch gemerkt, ich bin aufgewachsen, der Lüter gewöhnt. Also desto lüter du bist zu Hause, desto eher kommst du rüber, was du willst. Ja. Das habe ich dann schnell mal gemacht. Und mein Mann hat mir praktisch nicht gestritten, so dass man es sieht. Irgendwo unter dem Ding ist er dann gleich brodelt, oder? Und er hat am Anfang sehr Mühe gehabt mit meiner Art, weil ich so die Puh, laut und zack jetzt. Und er hat dann von Hilfe.
Das ist etwas ganz Schlimmes, ja. Gell?
Ja, ja. Genau. Und ich habe es gar nicht so schlimm gefunden. Oder?
Für dich ist es ja normal gewesen, ja, genau. Oder? Das ist ja das. Was ist, jedes Verhalten ist für jemand anders normal. Mhm. Ja.
Genau, bis man es aufdeckt, oder? Ja, genau. Bis dann der Moment das kommt, wo man sagt, ich kann mal her schauen, woher kommt das, und dann deckt man es auf. Ja. Genau. Ja. Und dann kann man etwas damit machen. Und mir ist das Zitat vom Adler in den Sinn gekommen, wo er sagt, wir sind Kinder in einer alternden Haut. Und das ist klar. Wieder genau das. Also,
das stimmt, gell?
Ja, es das ist so. Es ist so. Wir sind immer noch die Kleinen.
Ja, das stimmt.
Irgendwo sind wir immer noch die Kleinen. Mhm. Bis wir eben die Sachen reflektiert haben, dann können wir sagen, ja, okay. Mhm. Nicht immer muss ich laut sein, um mehr zu bekommen.
Mhm. Genau.
Schön. Also in dem Fall kann man wie zusammenfassend sagen, Streit ist normal. Bis zu einem gewissen Grad. Das heisst, als Eltern darf man da auch ein bisschen gelassener sein mit dem Eingreifen, sage ich mal. Das ist ja auch, wenn die Kinder untereinander mit einem Problem regeln, kann das auch fördernd sein, für ihre Kompetenzen später mit dem umzugehen. Was würdet ihr sonst noch zusammenfassend ergänzen?
Ich glaube, ich kann wie sagen, man darf als Eltern, eben wie du gesagt hast, mal zuwarten. So, man muss nicht gerade sofort eingreifen. Man kann gelassen damit umgehen. Man kann aber darauf achten, dass man es nicht schürt. Also, dass man nicht gerade vergleichen und sagen, hey, der Fritz hat jetzt aber da viel die bessere Noten wie du, Max. Und dann tust du es halt den Konkurrenzkampf noch fördern. Also, dort wie versuchen, das nicht noch irgendwie, wenn du eh schon merkst, hey, der hat jetzt gerade das Zeug und gerade die Erstgeborenen, vielleicht nochmal auf das zurückkommen, wenn die so überholt werden von der Zweiten, kann das extrem viel ausmachen mit ihnen. Also es ist nicht einfach. Und wenn dann halt als Eltern dort wie noch ein bisschen rein, ja, so ein bisschen wie ein Feuer oder noch etwas reinrührst, dann ist das nicht förderlich. Aber wir müssen es auch nicht verhindern. Es ist nicht der Auftrag, als Mama und Papa zu finden, ich muss jetzt jeden Streit verhindern.
Ja, genau. Und ich denke, wichtig ist auch zu sehen, eben wenn dann etwas wirklich ausartet oder ein Kind wirklich entmutigt ist oder auffällig wird, dass man dann dort daran denkt, wirklich die Beziehung dann zu stärken. Dass das Kind wieder den Platz findet.
Ja, finde ich auch.
Ja, schön. Ich würde sagen, wir haben einiges zusammengebracht. Gibt es noch Literatur, die wir empfehlen können?
Also allgemein über Kindererziehung ist halt der Rudolf Dreikurs super mit «Kinder fordern uns heraus». Das finde ich jetzt auch noch so gut zum Lesen. Ich habe Mühe mit so Fachbüchern, weil ich dann schnell den Faden verliere und nicht mehr mag lesen. Und der hat so eine gute Art zum Schreiben.
Ja, das stimmt. Das finde ich im Fall auch ein super Buch. Kann ich allen Eltern empfehlen. Und ich habe auch noch einen Buchtipp, und zwar vom Professor Frick. «Ich mag dich, du nervst mich». Dort geht es wirklich um die verschiedenen Geschwisterpositionen, Konstellationen, und das wird wirklich sehr ausführlich beschrieben. Genau. Ja, wunderbar. Was denkt ihr? Stimmt's für heute oder gibt es noch etwas Ergänzendes?
Ich glaube, sagen könnte man immer noch auch vieles, aber ich glaube, es ist, glaube so, also ich hoffe, es ist so das Wichtigste zusammengefasst worden, und sonst findet man uns ja auch, wenn man noch mehr Fragen uns hat, oder Laura?
Ja, auf jeden Fall. Super, bestens, dann sage ich ganz herzlichen Dank und bis zum nächsten Mal.
Danke auch. Tschüss zusammen.
Bis zum nächsten Mal. Tschüss zusammen.
Der Podcast wird von der SKIPA, das ist die Schweizerische Gesellschaft für Individualpsychologie, nach Alfred Adler ermöglicht. Wenn du deine persönlichen Themen mit einer Fachperson besprechen willst, findest du unter www.alfredadler.ch ein Beraterinnenverzeichnis nach Region und Thema. Schön, dass du dabei bist. Wir freuen uns, wenn du den Podcast abonnierst und auch das nächste Mal mit dabei bist. Herzlichen Dank für deine Zeit und dein Interesse.